Doch gut, mit so talentierten Musikern zusammen Gott loben und singen. Wir werden nach der Predigt nochmal so eine Zeit haben miteinander. Ja, vor zwei Wochen, ihr seht das Bild, war Gabi und Markus Rechsteiner Gast in Mosaik. Und sie ist mit 17 erblindet. Und das ist klar, oder? Wenn man blind ist, man sieht die anderen Leute nicht, man kann ja nichts dafür. Aber es gibt ja manchmal auch die anderen Situationen, wo ich sehr gut sehend bin und andere Leute nicht sehen oder nicht wohl sehen oder andere Leute, die sehr gut sehend sind, mich nicht sehen. Und über das wollte ich ein bisschen nachdenken, die folgenden drei Fragen. Wieso werden wir manchmal übersehen? Zweitens, wieso tun wir manchmal andere Leute übersehen? Und drittens, wie sieht uns Gott? Im Moment könnt ihr mich ja nicht gerade übersehen. Höchstens überhören. Darum lade ich euch ein, dass ihr vielleicht doch probiert, in den nächsten Minuten mit vollen Sinnen dabei zu sein. Vielleicht lohnt es sich ja für euch. Ihr werdet es bald sehen. Warum werde ich mehr manchmal übersehen? Es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Senioren, dass wir von anderen Leuten gesehen werden, beachtet werden, wertgeschätzt werden. Es gibt, um ein bisschen Balance zu haben, es gibt auch manchmal Situationen, wo wir vielleicht froh sind, dass uns niemand sieht. Zum Beispiel, wenn wir am Posten sind in der Migros und so, all die Lidl und ein paar Schocke ins Handtäschchen tun und ohne zahlen. Dann sind ihr ja froh, wenn ihr nicht gesehen werdet. Oder ich fahre mit dem Auto auswärts statt 80, 100 und auf dem Auto steht Kompass. Da sind ihr auch froh, wenn ihr nicht gesehen werdet. Oder am Hauptwielfest betrunken rumliegen, da ist man auch froh, wenn man nicht sieht. Also es gibt so Situationen, wo man ja froh ist, wenn wir nicht sehen. Aber es sind Ausnahmen. Was mich jetzt noch ein bisschen mehr interessiert ist, wieso gibt es immer wieder Leute, die euch oder mich, die man Eindruck kennt, bewusst nicht sehen. Es gibt viele Gründe, ich beschränke mich auf drei. Erstens, weil es viele Egoisten gibt. Es gibt einen humorvollen Satz von Mili Meurer, wie man könnte schauen könnte, dass niemand übersehen wird in dieser Welt. Weil er hat gesagt, wenn jeder an sich selber denkt, dann wird keiner übersehen. Das wäre ganz einfach, oder? Aber das ist eben auch wieder ein kleines Problem. Es gibt manchmal Leute, Mitmenschen, die primär an sich selber denken, die ganz einfach die Egoisten sind. Die kümmern sich in erster Linie, was ihnen Freude macht, was ihnen gut tut. Ich hatte schon mehr als einmal Leute auf Besuch oder so, wo man zwei Stunden miteinander isst und sie fragen nie, wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Was macht ein Diakon? Aber sie können ohne Probleme zwei Stunden von sich erzählen, von ihren Hobbys, von ihren Reisen, von ihrer Gesundheit, was sie interessiert, von der Politik und so weiter. Aber sie interessieren sich nicht für mich. Und dann denke ich manchmal, ja, ich habe so den Eindruck, ich wäre noch eine interessante Person, ich habe noch viel erlebt, oder? Aber scheinbar täusche ich mich. Und dann denke ich, an was liegt es? Dann denke ich, es ist wahrscheinlich, weil ich so schmal gebaut bin. Also wieso wird man übersehen? Es gibt einfach die Leute, die denken vor allem nur an sich. Ein zweiter Grund, es kann sein, dass ich eine falsche Bescheidenheit habe. Je nachdem, wie ihr aufgewachsen seid oder ich, können wir als Kind eine kleinere oder größere Portion Selbstbewusstsein mit auf den Weg. Und vielleicht je nach Predigten, die ich höre, oder nach christlichen Lehrern oder Büchern, die ich lese, höre ich vielleicht immer wieder den Satz, als Christ muss man demütig sein. Und als Christ muss man bescheiden sein. Und das ist auch richtig, dass ich mich nicht über andere überhebe, und ich meine, sei es dann das Nonplusultra, sondern es kann dazu führen, dass manchmal Christen denken, meine Meinung gilt nicht. Was ich zu sagen habe, ist nicht so wichtig. Die Studierten, soll ich dir in Meinung sagen, die Angestellten, oder ich sage es so, die Geistlichen, das zählt in der Kirche. Dazu ein Vers, Johannes 14, 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Vielleicht lese ich den einmal. Ich habe dabei drei verschiedene Farben genommen und gemerkt, das mache ich manchmal in der Bibel. Weil das kommt das Geheimnis von der Dreieinigkeit auch da auf, oder? Und Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist kommen vor. Und vor allem, was der Vers sagen will, ist, wenn du Christ wirst und der Heilige Geist in dir ist, dann bist du geistlich. Und der Heilige Geist ist der, der dich lehrt, wo dich inspiriert, wo dir Gedanken gibt, wo dir sagt, was du reden sollst in bestimmten Situationen, wo dir sagt, wie du ein Botschafter Christi statt sein, wie wir es gehört haben, wo dir auch Ideen gibt, kreative Ideen, wie man zum Beispiel Gottesdienst oder ein Projekt machen kann, um die gute Nachricht weiterzugeben. Darum haben wir das Projekt Prunkbrett oder jetzt die Idee mit dem Gottesdienst Gefäß, wo wir euch ja bittet, kommt mit euren Ideen, wo ihr sagt, das würde ich gerne mal ausprobieren. Hört auf den Heiligen Geist. Ich habe schon viel erlebt in Sitzungen, ich rede jetzt von kirchlichen Sitzungen oder Retretten, dass manchmal die viel reden, gute Ideen haben, aber dass manchmal der entscheidende Impuls, der uns wirklich weiterbringt, von der Ruhe kommt. Vielleicht manchmal eine Stunde lang nichts sagt, und vielleicht sagen, ich habe etwas zu sagen, ist vielleicht nicht so wichtig, aber genau das ist, was einem das Team oder eine Kirche weiterbringt. Unterschätzt euch nicht. Bringt das ein, was Gott in euer Herz hineinlegt. Wir brauchen das und die Gemeinde braucht das. Jetzt komme ich zum Gegenteil. Manchmal werde ich überhört, weil ich eventuell herausfordernd bin. Das ist die andere Seite der Medaille. Die einen lachen schon. Es gibt Christen und Leute, die können ihre Meinung gut mitteilen. Die sind schnell im Denken, schnell im Analysieren, schlagfertig im Reden. Und ich sehe sofort, wenn etwas gut ist, und ich könnte es auch sagen und sagen, super gemacht, freue mich, bist du da und so eine Ermutigung weitergeben. Aber sie können genauso schnell die Schwächen von einem System erkennen, die Schwachpunkte, wo man sieht, da läuft man voll in ein Chaos hinein und haben manchmal die Frechheit, das noch auszusprechen. Und solche Menschen sind dann sehr unbequem, weil die machen nicht den 0815-Takt mit, das Mainstream. Und sie könnten, manchmal sind sie so ungeschickt, wie sie es formuliert, muss man auch sagen, aber sie könnten in einer Organisation, in einer Firma, in einer Kirche viel bringen, weil sie eben anders denken. Und manchmal tun wir so Leute übersehen, weil man nämlich in der täglichen Routine gestört wird. Ein ganz praktisches Beispiel von Schweizer Militärpolitik. Kauf F-35, oder? Haben Sie mitbekommen? Da kommt immer mehr raus. Und ich habe mich einfach gefragt, in all diesen monatelangen Beratungen mit diesen Dutzenden Militärstrategen, Politiker und Anwälten, die dort sitzen, habe ich mir einfach so vorgestellt, wenn es über den Vertrag redet, über Fixed Price, hat es da wirklich niemand gegeben, der ein bisschen gedacht hat und gesagt hat, was heisst fixer Preis? Könnten wir den mal aufschreiben? Ja, dann machen wir das später, dann kommt er schon noch. Versteht ihr, was ich sagen will? Also wenn ihr ein Auto kauft, es ist ja klar, man macht zuerst den Grundsatzentscheid, will ich einen Diesel, will ich einen Benziner oder einen Elektro oder einen Hybrid? Okay, da kann man, und da gibt es viele verschiedene Philosophien. Aber dann geht ihr doch zum Autohändler und dann, wie kostet das Auto? 20'000. Ja, ist ein Tempomat dabei? Ja, da können wir dann noch anschauen. Ist er vorgeführt? Ja, da ist Fixpreis. Ist der Service gemacht, dann schauen wir ihn noch an. Nein, ich verstand das nicht, versteht ihr das? Und da geht es um Milliardenbeträge. Und darum finde ich, es braucht immer wieder Leute, die mal einen Finger auf den wunden Punkt haben. Das ist aber auch unbequem, aber es kann genau sehr, sehr wichtig sein und hilfreich. Also das sind so Gründe, wieso wir manchmal übersehen werden. Warum übersehen wir manchmal andere. Es ist ja so, wir sind nicht immer die Opfer. Wir sind ja auch Täter sein. Oder anders gesagt, wieso übersehe ich manchmal andere Leute? Auch da beschränke ich mich jetzt mal auf 3 Aspekte. Weil man nicht für alles Energie hat. Weil man nicht für alles Kraft hat. Vielleicht kennt ihr die Situation, sind daheim, müsst noch etwas putzen, ihr wisst, ihr solltet noch jemandem anrufen, habt noch einen Arzttermin, müsst eine halbe Stunde warten dort, geht länger. Dann geht ihr eine schnelle Lade, sodass ihr noch etwas zum Mittag posten könnt und dann seht ihr beim Brotstand, er oder sie, der sehr gerne redet. Und dann wisst ihr, das geht 10 Minuten. Dann ist doch manchmal so, kann man das übersehen und macht dann irgendwo Gott ums Gestell rum, oder? Also es ist eine fiktive Szene, rein erfunden. Aber wisst ihr, manchmal braucht es das, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, auch wenn es nicht einfach ist, weil man hat einfach nicht immer Zeit für andere Leute, im Moment. Das ist nicht das Grundsatz, man mag nicht anders. Und andere Leute haben manchmal keine Ahnung von unserem Tagesprogramm oder wo ich jetzt gerade drinstecke oder was für ein schwieriges Telefon ich bekommen habe oder eine Diagnose oder weiss ich was. Und manchmal haben die Leute übertriebene Erwartungen an einem und dann kann ich sagen, es liegt einfach nicht alles drin. Oder ich kann sagen, weißt du, ich mag jetzt gar nicht, darf ich dir morgen anrufen? Können wir das besprechen? Also manchmal sehen wir Leute, weil wir nicht für alles Energie haben, weil sie uns unsympathisch sind. Ich bin jetzt eben eine von diesen Sorten. Schwierige Sachen erkennen und ansprechen. Ich weiß aber auch, dass viele das schätzen. Darum ganz einfach. Es gibt Leute, es gibt vielleicht viele Leute, denen bin ich unsympathisch. Ich bin jetzt einfach nicht der Typ. Ich bin nicht ihr Stil, wie auch immer. Vielleicht sogar nicht einmal ihre Frömmigkeitsstil. Und das Umgekehrte auch. Und das ist ja bei euch auch so. Das muss man auch nicht verlügen. Denkt doch mal daran, wenn ihr ein Verwandtschaftstreffen habt mit 20 Leuten. Freut euch wirklich auf jeden. Und wenn es darum geht, man sitzt einen zum Essen und ihr wisst, in den nächsten 3 Stunden sitzt ihr dort. Schaut ihr nicht, schauen, wer er hinhockt. Also gut. Gleich nehmen, oder? Also. Ich habe das schon, das fängt schon bei Kind an. Mir ist es in der Schule, 3. bis 5. Klasse, haben wir eine in der Schule gehabt, Claudia. Und sie war die Tochter von einem Lehrer und eine Streberin. Sie hat einfach immer super Noten gehabt, das war dem schon so unsympathisch. Und unser Lehrer hat sie immer geklopft vor allen, weil er wahrscheinlich ihren Vater gekannt hat, oder? Hat sie ja nichts dafür. Und in der Pause hat es immer Pausenöpfel gegeben. Oder der Abwart hatte einen Haras-Öpfel gehabt. Und hat auch jeder, wir haben so einen Bock gehabt. Klara-Öpfel hat es, glaube ich, gegeben. Und sie hat nie Öpfel genommen. Sie hat immer von daheim Rüebli und Knäckebrot mitgenommen. Immer eine extra Wurst. Und als Kind kann einem so jemand auf den Sack gehen. Unsere Rache war beim Sport. Oder Völkerball oder so. Mannschaften wählen. Eine Schwelte, die ist immer übersehen worden. Die ist einfach das Letzte, ist sie noch irgendwo, weil es nicht anders gegangen ist. Man kann sagen, Kinder sind schlimm, oder? Aber es ist einfach so, es gibt manchmal Leute, die einem unsympathisch sind. Und jetzt werde ich noch gefährlicher. Es ist für mich, ich sage es ja auch für Schlusszeichen, eine falsch verstandene Gemeinderomantik, wenn man unter dem Vorwand von der Einheit so tut, dass wenn man alle nett und sympathisch findet. Das ist einfach nicht, für mich ist einfach nicht die Realität. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung, könnt ihr mir im Killerkaffee sagen dann. Vielleicht übersehe ich euch dann auch. Dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Punkt. Wie sieht uns Gott? Natürlich, wir können uns nicht mehr mit Gott vergleichen. Er hat andere Kapazitäten, andere Nerven. Und vor allem ist er ja ein Gott von der Liebe, von der Barmherzigkeit, von der Gerechtigkeit. Das kann man auch nie in einer Predigt erfassen, auch nicht in kurzen Punkten. Aber gleich auch wieder drei Punkte, wie Gott uns sieht. Erstens, er übersieht uns nie. Liebe kann man verschieden ausdrücken. Und mir ist aufgefallen bei Jesus, dass er oft durch seine Augen redet. Direkt und indirekt. Weil, was ich liebe, das sehe ich. Was mir wichtig ist, das sehe ich. Zum Beispiel, er hat all die Kranken gesehen unterwegs. Er hat sie gesehen. Und er ist zu ihnen gegangen. Sie sind ihm nicht egal gewesen. Das heisst, er sieht dich im Leiden. Er sieht dich in schwierigen Situationen. Er sieht dich in der Krankheit. Dann hat er gesehen, wie der Petrus, der Andreas, Jakobus und Johannes gefischt haben und nichts gefangen haben. Und er hat das gesehen. Und er ist zu ihnen gegangen und hat geschaut, dass er etwas fängt. Aber er hat gesehen, wie die frustriert waren. Das heisst, er sieht dich im Frust. Vielleicht gibt es Frust bei dir heute. Etwas, was nicht klappt oder in der nächsten Woche. Denk da, Jesus sieht dich, du bist ihm wichtig. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, Samaritanerin, die von den Juden ausgegrenzt worden ist, die alleine dort war und Wasser geschöpft hat. Jesus hat sie gesehen. Jesus ist zu dieser Frau, was er eigentlich gar nicht durfte. Sie war alleine. Das heisst, Jesus sieht dich, wenn andere dich übersehen. Jesus sieht dich, wenn du alleine bist. Jesus sieht dich, wenn du einsam bist. Wir dürfen wissen, dass Gott uns nie übersieht, denn was er liebt, das sieht er. Das hat er schon Hagar gesagt. Das war die Losung vor 2 Jahren. Könnt ihr mal für euch lesen. Er übersieht uns nie und er sieht uns liebevoll an. Es geht ja um den Satz, wenn Blicke töten könnten. Mit unserem Blick kann ich ohne Wort Ärger, Frust, Hass oder Ablehnung ausdrücken. Wie auf diesem Foto. Gott kann auch zornig sein. Aber gerade bei Jesus kann man immer wieder feststellen, wie er Menschen anschaut, liebevoll anschaut, sogar wenn sie auf einem Irrweg sind. Das ist mir aufgefallen in dieser Lesung, die wir gehört haben vom reichen Jüngling, wo heisst, wo zu ihm kommt und sagt zu Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Er sagt, die 10 Gebote, das mache ich. Dann sagt Gott und den Nächsten lieben, das mache ich. Und dann sagt er, geh den Reichtum verkaufen und dann kommst du ins Reich Gottes. Und da lese ich noch mal. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Noch ein paar Sätze mehr in Markus 10. Das hat mich neu gefreut oder neu erstaunt. Jesus hat genau gewusst, was in dem Mann sein Herzensproblem ist, oder? Da geht es um Habsucht, um Gier. Geld ist wichtiger als Glauben. Geld ist wichtiger als Gott. Und es heisst aber nicht, Jesus sah ihn zornig an oder unbarmherzig, sondern es heisst, Jesus sah ihn liebevoll an, obwohl er genau gewusst hat, was in seinem Herz ist. Und ganz ehrlich, das tröstet mich. Wenn ich weiss, ich habe so viele Baustellen in meinem Leben, wo Gott nicht Freude hat, wo ich immer wieder daran scheitere. Aber bei mir steht nicht der Zorn Gottes, sondern Jesus schaut mich liebevoll an. Der Jüngling läuft weg und wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Es kann sein, dass er später darüber nachdenkt. Und vielleicht gerade die Liebe, der Blick von Jesus in dazu bewegt, etwas von seinem Geld weiterzugeben. Wir wissen es nicht. Aber du darfst wissen, für dein Leben, auch wenn du vielleicht immer wieder mal den Eindruck hast, ich versage, ich bin weiter weg von Gott, Gott hat keine Freude an mir oder Gott verachtet dich. Nein, Gott schaut dich liebevoll an heute. Und das Dritte, er sieht uns ganz. Am 1. Juli 2024, also im Prinzip von einem Jahr, hat UNO die Weltbevölkerung gezählt. Laut ihnen gibt es 8,16 Milliarden Menschen auf der Welt. Mehr als die Hälfte von ihnen leben in Asien. Nur jeder Zehnte in Europa. Die Ostschweiz, bestehend aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, beide Appenzell und Glarus, hat Ende 2023 eine Bevölkerung von 1,2 Millionen Menschen gehabt. 1,2 Millionen Menschen. Es gibt irgendeine Person in deinem Leben, die dich so gut kennt wie niemand anders. Die dich schon jahrelang kennt. Das kann dein Vater sein, deine Mutter, dein Ehemann, deine Ehefrau. Irgendjemand kennt dich so gut wie niemand anders. Aber auch diese Person kann dich nie ganz als Person erfassen. Alles von dir wissen. All deine Geschichte. Und das ist der Unterschied von Gott. Gott ist der Einzige, der uns ganz sieht und nicht einseitig. Er hat dich schon bei Geburt im Mutterleib gesehen. Er kennt jeden von deinen Tagen. Er weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast, wie viele es ausgefallen sind, wie viele es getönt sind. Er kennt deinen Blutdruck. Er kennt deinen Alltag. Deine Routine, deine Hobbys. Er weiß, was dich freut und was dir Sorge bereitet. Gott kennt deine Ängste und deine Träume. Er kennt deine Sünden und deine Verletzungen. Er kennt deine Zweifel und die Glauben. Er kennt deine ganze Lebensgeschichte. Zusammenfassend und als Ermutigung für die neue Woche. Gott schaut dich liebevoll an. Gott übersieht dich nicht. Und Gott sieht dich ganz. Das ist heute so und es wird auch in den neuen Wochen so sein. Amen.